Gestern Abend war ich mit einigen russischen Aussiedlern zusammen und ich fragte sie, was ihnen denn am meisten auffalle, wenn man nach Deutschland kommt. Und dann haben sie lang rumgedrückt, aber dann sagten sie ja eins, das ist offenkundig. Bei uns zu Hause, da ging man einfach ins Nachbarhaus und schwätzte eine Weile miteinander, wenn es einem passte. Und wenn man bei uns jetzt in Deutschland zu jemandem kommt, dann sagt einer der Glastür, was wollen Sie denn? Das ist sicher etwas, dass wir kühl miteinander sind. Ich denke manchmal auch in unseren Gottesdiensten, dass solche, die zum ersten Mal unter uns sind, sich ein bisschen fremd fühlen und sagen, der neben mir. Und ich darf sagen, wir sind Schwestern und Brüder im Namen Jesu. Und ich freue mich, dass Sie sich heute Morgen aufgemacht haben. Und ich will Sie willkommen heißen in unserem Gottesdienst von Herzen. Wir wollen am Anfang dieser Passionswoche darüber nachdenken, wie lieb uns Gott hat, dass er uns seinen Sohn schenkt. Wir singen miteinander vom Lied 421, die Verse 1 bis 3. Da ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht. Allein aus der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, vor dir sehen wir auch die Schuld. Und das sind nicht bloß einzelne böse Taten und unrechte Dinge in unserem Leben, sondern das ist eine ganze Grundhaltung, Ja, das ist unser Leben ohne dich. Und wir wollen dir danken, dass du gekommen bist, um diese Schuld wegzunehmen. Du willst uns heute in ein ganz neues Verhältnis zu dem Vater bringen. Du willst uns den Frieden Gottes erneut zusprechen und uns deine ganze Liebe schenken. Herr, gib, dass dies auch unser Leben von Grund an verändert, dass wir nicht nur Menschen werden, die über dich nachdenken und die über dein Leiden reden, sondern die von dir verwandelte und erneuerte Menschen sind. Gib doch, dass so eine Frucht deines Leidens in unserem Leben sichtbar wird und wir dir dienen von Herzen, mit allem, was wir sind und haben, dass unser Leben zu deinem Lobe diene und wir nicht mehr Schuld hervorbringen, sondern Frucht für dein Reich. Herr, lass deines Todes Pein an uns nicht vergeben sein. Amen. Wir wollen füreinander in der Stille weiterbeten. Christi, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünderwelt, erbarm dich unser. Amen. Und nun spielt uns Frau Rieker von Johann Sebastian Bach das Präludium in Es-Moll. Unsere Schriftlesung steht Markus 14, Vers 32 bis 42. Und sie kamen zu einem Stück Land, das Gethsemane hieß. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, solange ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich, und es ergriff ihn Angst und Furcht. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sagte, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam zurück und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sagte dieselben Worte und kam zurück und fand sie wieder schlafend. Ihre Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, wollt ihr jetzt weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist schon da. Wir singen vom Lied Nummer 66, die Verse 4, 5 und 6.
bitte ich Sie, die Bibel zur Hand zu nehmen, Hebräer 10. Wir haben nur ein Wort, Hebräer 10, Vers 10, aber ich will Ihren Blick doch noch auf die Verse davor lenken. Dort ist ein Zitat aus dem Psalm 40. Und ich lese nun dieses Zitat aus Psalm 40, wie es dort in Hebräer 10, Vers 5 angeführt ist. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, das spricht der Beter zu Gott. Aber einen Leib hast du mir gegeben. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Steht also schon im Alten Testament. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, damit ich Gott deinen Willen tue. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sagte er, siehe, ich komme, damit ich deinen Willen tue. Damit hebt er das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Die Brandopfer, den ganzen religiösen Betrieb am Altar des Tempels, um das Zweite in Kraft zu setzen. Und jetzt kommt das Wort, über das ich heute predigen will. Nach diesem Willen sind wir ein für allemal geheiligt durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Herr, hilf uns, dass wir dein Leiden recht verstehen. Amen. Die Großen unter uns, das sind die Helden. Leute, die Großes leisten. Zum Beispiel, wenn einer mit einem kleinen Segelboot monatelang auf den Weltmeeren eine Erdumkreisung macht. Und dann später erzählt, wie das war in den wilden Stürmen, wie er da durchgehalten hat, das sind Helden. Oder vielleicht eine Frau, die jahrelang mit einer unheilbaren Krankheit lebt und sie nicht unterkriegen lässt, eine Heldin. Oder so ein Sportler wie der Reinhold Messmer, der auf den höchsten Berg der Welt steigt und dann sagt, ich hatte Angst, ich bin auf allen Vieren gekrochen. Aber dann habe ich mir vorgenommen, du darfst nicht aufgeben, du musst wieder raus. Das sind Helden. Leute, die die Gefahr sehen, aber dann auf die Gefahr zugehen und die Gefahr überwinden, die Selbstvertrauen haben und einen unbeugsamen Willen. Für Angsthasen ist da nichts zu holen. Solche Leute bewundern wir mit Recht, das sind die Großen in unserer Welt. Und jetzt verstehen Sie, warum in unserer Welt uns die Passionsgeschichte so wenig bedeutet. Es geht uns allen gleich. Wir stehen davor und sagen, was soll denn die für mich? Das ist nichts für mich. Da kann ich mich nicht begeistern, das ist nichts Berauschendes, das erhebt mich nicht. Da ist nichts Heldisches drin. Im Gegenteil, nicht Jesus siegt, nicht Jesus lässt die Feinde an sich scheitern, sondern im Gegenteil, er kommt unter die Räder, er wird überfahren, er hängt am Ende tot am Kreuz. Und die Feinde lachen und sagen, wir haben es geschafft, sie haben ganze Arbeit gemacht. Und das bedrückt uns. Wir sehen ja in dieser Passionsgeschichte, dass das Böse, das Unheimliche, das Finstere in unserer Welt siegen kann. Und das ist nichts Tröstliches, das ist beängstigend und das ist aufrührend und unheimlich. Und darum passt die Passionsgeschichte wirklich nicht in unser Denken und nicht in unsere Zeit. Wenn Sie sich ein Bild in Ihr Zimmer aufhängen wollen, dann suchen Sie sich ein Bild von einem Helden. Das spornt uns an zu großer Leistung und das begeistert uns und das berauscht uns. Aber der Mann der Schmerzen vom Kreuz, das ist sehr, sehr bedrückend. Und je mehr man darüber nachdenkt, wird man traurig und da wird man schwermütig. Und jetzt muss ich doch sagen, an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, das war für viele von uns auch so. Und dann haben wir gemerkt, nein, da ist etwas Großes geschehen im Opfer Jesu, das alle großen heldischen Taten weit in Schatten stellt. Und dann geht's uns so, dass wir dieses Bild von Jesus mit seinen Wunden zu einem tröstlichen Bild sehen und erkennen. Wir haben's uns so vor Augen gestellt, dass wir sagen, in Augenblicken, wo wir mutlos sind, wo wir verzweifelt sind, schauen wir auf ihn und wir schöpfen neue Kraft. Wir kriegen Mut in Stunden der Krankheit. Und das will ich immer vor Augen haben, wenn ich einmal in der letzten Todesqual liege. Weil es nichts Ermutigenderes gibt, nichts Stärkenderes. Denn da wird erzählt, wie man der Macht der Finsternis trotzen kann. Wenn die letzte große Kampfsituation auf jeden von uns zukommt, da muss Reinhold Messmer passen und der Weltumsegler muss passen und der Patient, der der unheilbaren Krankheit trotzt, muss passen, aber mit Jesus kann man überwinden. Und darum muss ich an dieser Stelle heute über den Willen reden. Das steht ja in diesem Wort drin, das ich als Predigtext ausgesucht habe. Und ich will meine Predigt überschreiben, nicht wie ich will. Jesus lässt sich seinen eigenen Willen durchstreichen. Wir haben ja gerade festgestellt, dass wir als Menschen uns freuen an einem starken Willen. Wer einen starken Willen hat, das ist ein Mann. Das ist ein Typ, der in der Welt Erfolg hat und der weiterkommt. Menschen, die willensstark sind, die verändern die Geschichte. Die schaffen was Großes. Die sind nicht bloß die Statisten auf der Weltbühne. Friedrich Schiller sagt in Wallenstein, des Menschen Wille, das ist sein Glück. Wer einen Willen hat, der kann seine Persönlichkeit zur Entfaltung bringen und das spornt uns an zu großen Taten, zur Leistung. Und wir sagen sicher nicht zu Unrecht, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und ich verstehe, dass wir alle uns dran stoßen. Warum lässt sich Jesus seinen Willen durchstreichen? Das hat die Spötter des christlichen Glaubens immer dazu verführt, die Christen zu attackieren, zu verspotten, zu verlachen und sagen, ja, die Christen sind willenlose Typen, das sind Leute, die sind ganz schwach, die haben nichts. Es ist richtig, dass Jesus seinen Willen durchstreichen ließ. Und es wird erzählt, und ich habe das vorher verlesen, wie schwer das Jesus fiel. Jesus hat auch einen eigenen Willen. Der Schweiß läuft ihm von der Stirn. Ja, warum denn? Warum kam denn Jesus bis ins Zittern, ins Zagen? Das ist das Unheimlichste, wenn uns der Willen durchgestrichen wird. Ich verstehe, dass viele Menschen auch vor dem Schritt des Glaubens Angst haben. Sie spüren, irgendwie wird da etwas von mir gefordert, was ich hergeben muss. Vielleicht tröstet sie das in diesem Augenblick, dass sogar der Sohn Gottes, Jesus, zittert, zagt, dass er Schweiß von der Stirne herunterläuft, weil das die schwierigste Operation ist, seinen Willen dran zu geben und zu sagen, Vater, Vater. Das muss noch hier ganz klar sein. Christen sind gar keine willenlose Leute. Christen sind gar keine matschigen Charakter, die also so in allem sich dreingeben könnten, sondern das sehen Sie an dieser Geschichte in Gethsemane ganz deutlich. Auch Jesus hat einen starken, mächtigen Willen. Aber Gott führt uns an Punkte, wo wir unseren Willen drangeben müssen. Warum eigentlich? In dieser Nacht ging es um eine Bewährungsprobe, die vielleicht viele gar nicht kennen. Aber manche von ihnen kennen sie. Es ging um ein Ringen mit den Mächten der Finsternis. Und das zeigt die Passionsgeschichte. Es gibt Teufelsmächte und es gibt die Macht der Finsternis. Und in dieser Nacht war sie los. Und als Jesus mit seinen Jüngern hineinging, waren die Jünger sehr zuversichtlich und sagten, Jesus, auf uns kannst du dich verlassen. Wir werden heute Nacht dir mal zeigen, wie treu wir zu dir stehen. Und Jesus hat sie gewarnt und hat gesagt, ihr werdet euch heute Nacht an mir ärgern. Und die haben gesagt, wir, Petrus war vorne an und sagt, wir werden uns doch nicht an dir ärgern. Wir werden für dich eintreten. Und als Jesus sagte, dass ihm Schlimmes widerfahren wird in dieser Nacht, da hat Petrus gesagt, das darf dir nie widerfahren. Und wenn alle an dir irren werden, ich will es nicht. Das steht da, Matthäus 26, ich will es nicht. Du kannst heute Abend erleben, dass ich ein willensstarker Mann bin. Und das war Petrus. Dass sie den Petrus nicht falsch sehen. Das war ein entschlossener Mann, der rasch gehandelt hat, der zu großen Taten fähig war. Ein Mann, wie er in unserer Welt immer Großes erreicht. Und Jesus wand und wand in dieser letzten Bewährungsprobe vor der Macht der Finsternis. Erliegt unser Wille. Sehen Sie, warum die Passionsgeschichte so tröstlich ist. Ich bin so dankbar, dass das im Neuen Testament steht. Diese starken Glaubensmänner sind auch mit ihrem Willen gescheitert. Ich bin doch auch schon so oft gescheitert. Das ist für mich Trost, dass da meine Not angesprochen wird. Alle anderen reden immer von der großen Möglichkeit meines Willens. Man muss bloß wollen, dann kannst du dein Leben ändern. Das sagt man heute auch den vielen, die in der Sucht leben. Du musst bloß wollen. Wenn du richtig willst, kannst du das alles ablegen. Das ist doch nicht wahr. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht an seinem Willen Schiffbruch erlitten hat. Wo sogar diese starken Männer wie Petrus vor den Angriffen und der Versuchung des Teufels passen mussten. Schauen Sie doch einmal diese wackeren Männer an. Nicht, dass wir drüber spotten, sondern die sind doch ein Bild von uns, wie sie da liegen unter den Büschen von Gethsemane. Und Jesus sagt, ich bitte euch nur eins, betet. Ihr könnt diese schweren Stunden nur überwinden, die Versuchungen, wenn ihr auf Gott baut, nicht auf euch, wenn ihr auf Gott baut. Das ist ja so dumm, wenn wir immer meinen, wir könnten die Versuchungen meistern. Nur mit Gebet kann man die überwinden. Und was machen die starken Männer? Die schlafen in dieser wichtigen Stunde ein und versagen völlig. Die sind unbrauchbar, die können Jesus nicht den Beistand geben. Und dann geht Jesus hinüber und legt wieder den Finger auf die Wunde und sagt, der Geist ist willig. Da haben wir den Willen wieder. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Sagt Paulus noch einmal später im Römerbrief ausführlich entfaltet. Und hat darüber gesprochen, dass auch im Christenleben das gar nicht anders ist als im Leben aller anderen Menschen. Wir wollten so gerne gut sein. Wir wollten so gerne das Rechte und das Edle und das Feine. Aber wir schaffen das einfach nicht. Da ist in uns ein Widerstand, der das verhindert. Das sind so schöne Pläne, die man als Idealist spinnen kann und sagt, ich will mein Leben so führen, ich habe da Pläne. Das hat mit christlich nichts zu tun. Das ist unser großes Vorrecht, dass wir jetzt vor Jesus über diese Not reden dürfen, über die wir mit keinem anderen Menschen wahrscheinlich geredet haben. Wir sind ganz willensschwache Leute. Nicht in den kleinen Entscheidungen, wo wir heute Mittag spazieren gehen oder welchen Beruf wir ergreifen, da können wir willensstark sein. Wenn es um den Sieg übers Böse geht, wenn der Teufel uns Versuchungen stellt und wir wissen, wie oft das bei uns geschieht, dann sind wir so willensschwach. Dann hängen wir an unserer Lust und können uns nicht lösen. Dann sind wir erbärmliche Gestalten. Und wir mogeln uns gern über diese Schwäche hinweg mit großen Worten. Und die Geschichten des Evangeliums erzählen keine Heldengeschichten, sondern erzählen von der Not der Menschen. Verstehen Sie, warum die zerbrochenen Menschen in großen Scharen zu Jesus gelaufen sind? Und warum die anderen, die selbstgerecht nicht dazu fanden? Das war eine Ermutigung für Dirnen. Die waren doch schon so oft gestolpert. Das war doch eine Ermutigung für Ehebrecher, für diese willensschwachen Frauen. Das war für die gescheiterten, geldgierigen Menschen eine Hoffnung. Jesus schreibt mich nicht einfach ab und er gibt mir nicht die schulterklopfenden Sprüche, die mir die Pädagogen aller Zeiten geben. Du musst bloß wollen, hat Jesus nie gesagt, weil es verlogen ist. Das ist ein Betrug und damit werden Menschen kaputt gemacht, indem man sagt, du musst bloß wollen. Und wie oft reiten wir auf unseren jungen Leuten herum und erzählen ihnen was und leben nach außen ein korrektes Leben. Das stimmt doch gar nicht. Wenn wir bloß wollen, klappt das eben noch lange nicht. Wenn es um die wirklichen Dinge geht, und das geht doch in unserem Leben fast durchweg, um Angriffe des Bösen, der uns bis hinein in unser Herz lahmlegt und matt setzt. Da sind viele im Neuen Testament, die konnten kein neues Leben haben. Die wollten, aber die konnten nicht. Und das ist bis heute unser aller Not. Da helfen uns keine frommen Sprüche und keine heiligen Entschlüsse. Da zeigt Jesus, wie schwer es ist, seinen eigenen Willen dran zu geben, sagen, Vater, ich kann's ja gar nicht. Nicht ich. Nicht ich will. Sogar der Sohn Gottes hat sich in die Tiefe dran gegeben und geht uns diesen Schritt voran. Das ist so eine Entthronung von uns stolzen Leuten, dass wir einmal vor Gott, dem Vater, das Freie sagen, nicht ich, nicht mein Wille. Vater, ich schaffe es nicht mit meinem Leben. Ich kann es nicht, ich bin ein Gestrandeter und ein Gescheiterter. Jetzt muss ich das Zweite sagen. Jesus verschreibt sich ganz dem Willen des Vaters. Das ist groß in der Passionsgeschichte. Die Christen sind keine willenlosen Leute. Nein, nein, nicht solche, die sich hin und her treiben lassen von irgendwelchen Leuten. Ist da nicht ein bisschen viel, Waldemar, Ton drin? Ich meine, so Bässe, da schwingt irgendwo der Lautsprecher stark mit. Ich glaube, der ist ein bisschen stark, nur dass es nicht stört. Die Christen sind nicht einfach willensschwache Leute, die keinen Willen haben. Sondern entweder haben wir unseren eigenen Dickkopf, mit dem wir gegen die Macht des Teufels gar nichts ausrichten. Oder wir verschreiben uns ganz dem Willen Gottes. Und dann beherrscht Gottes Wille uns. Das ist so groß bei diesem Gebet Jesu in Gethsemane. Jesus sagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vater, ja, hat Gott einen Willen? Und ob Gott einen Willen hat? Gott hat einen starken, unbeugsamen Willen. Den Willen Gottes brechen sie nicht. Gott wird mit seinem Willen zum Ziel kommen. Und es ist schlimm, wenn sie mit Gottes Willen zusammenstoßen in ihrem Leben. Das kann eine solche Karambolage sein, aus der sie sich nie mehr erholen. Wenn Gott will, wenn Gott einen Plan für ihr Leben hat und sie streiten mit dem heiligen Gott und sagen, ich habe einen Kopf, ich habe einen Dickkopf. Gott, ich will für mein Leben, meine Lust, meine Befriedigung, mein Recht. Das gibt ein Unglück. Und Gott wird von seinem Willen nicht abrücken. Was er als Plan hat mit unserem Leben, das bleibt bis ans Ende unseres Lebens. Und wir müssen einmal vor diesem Plan Gottes uns rechtfertigen, am jüngsten Tage. Darum ist es so groß, wie Jesus kapituliert und sagt, Vater, ich will mich in deinen Willen hineingeben. Und er weiß, in dieser Nacht der Dunkelheit, wo die Mächte der Hölle los sind, rettet mich nur der Vater, der mich birgt. Vater, dir ist alles möglich, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Schade, dass wir immer meinen, Gottes Wille, das sei etwas Schlimmes. Manche, ich denke an junge Leute, mit denen ich alles spreche, die sagen, ich will mich noch nicht so Gott ausliefern, ich will mich nicht beugen vor Gott. Die haben Angst, ihr Leben werde gestohlen. Die denken, sie würden die Freude verlieren. Ach, genau das Gegenteil ist der Fall. Die denken, sie verlieren die Lebenserfüllung. Ist doch nicht wahr? Wenn sie sich in Gottes Willen hineingeben, dann kommt der große Friede. Und diesen Schritt geht ihnen Jesus vor. In dieser unheimlichen Nacht. Da hört das Zagen und Zittern Jesu auf, als das ausgesprochen war. Vater, was du willst. Okay, nur dein Wille. Und da wurde Jesus ruhig. In ihrem Leben kommen sie nur da zum Frieden, wenn sie sagen, Vater, ich will nicht mehr meinen Kopf. Ich will nur noch deinen Willen leben. Das ist die Burg, in die sie sich zurückziehen können vor den Angriffen. Das Schlimme ist nur, dass viele Leute zwischendrin leben. Die haben ihren Kopf und haben noch nie Ja zu Gottes Willen gesagt. Wissen Sie, dass das Predigtthema Jesu immer war, bekehrt euch. Sagt Ja zu Gottes Willen. Ich weiß immer nicht, warum so viele Christen davor einen Horror haben und das immer leugnen und meinen, das wäre nur ein Sonderthema von ein paar frommen Leuten. Das ist im Neuen Testament, das Thema macht eine Kehrtwendung und liefert euch dem heiligen Willen Gottes aus. Und wenn ich immer davor stehe und diesen Schritt nicht in einem klaren, bewussten Ja sage, bleibt mein Leben eine dauernde Wunde und ich komme nie zum Frieden. Das war auch bei Jesus der Augenblick, wo er ganz ruhig wurde. Vater, jetzt wird's richtig. Dein Wille soll auch mich bestimmen in dieser dunklen Nacht. Ich will nicht nach meinem Gefühl urteilen, nicht nach meinem Denken mehr urteilen. Ich will mich mit Haut und Haar dir verschreiben. Was hat denn Gott für einen Willen? Von Anfang der Erschaffung der Welt hat Gott große Pläne. Und was Gott will, das führt er durch. Als Gott sprach, es werde, da wurde diese schöne Welt mit Bergen und Seen. Da sind die Menschen geschaffen worden und die Tiere. Diese wunderbare Schöpfung ist Gottes Willen entsprungen. Und Gott hat herrliche Pläne für ihr Leben. Wenn sie Gottes Willen Raum geben, würden sie staunen, was da wird. Sie haben Angst, weil da so dunkel vor ihnen steht. Aber das zeigt ihnen Jesus, man kann Gott trauen, selbst dann, wenn man meint, es sei alles dunkel. Selbst dann, wenn man meint, jetzt kommt das Leid in unser Leben. Und reichst du uns den Kelch, den Bitteren des Leids, gefüllt bis an den Rand zu nehmen, wie ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Es kann nichts Böses sein für mich. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind. Ich kann mich doch dem Willen Gottes verschreiben. Nur da komme ich hin zum Frieden. Ich muss das noch einmal ganz klar zeigen an den Jüngern in dieser Passionsnacht von Gethsemane. Die waren sehr zuversichtlich, wenn es um ihren Willen ging. Und dann sagten sie, wie Petrus, und wenn sich alle an dir ärgern, ich will mich nicht an dir ärgern. Ich will nicht. Und das ist Hochmut und das ist Stolz. Nichts schlimmer als frommer Stolz. Das ist eine Seuche, die bei den Jesusjüngern umgeht. Kennen Sie Stolz? Wo man meint, ich kann das jetzt. Ich habe das im Griff, ich glaube. Keinen Schritt ihres Lebens können sie allein gehen, auch nicht mit ihrem frommen Willen. Unser ganzes Leben über ist unsere einzige Zuversicht. Nur, Vater, dein Wille, dir ist alles möglich. Du musst mich bewahren. Wenn mich Gottes Güte, mich, so wie ich vor Ihnen stehe, nicht jeden Augenblick bewahrt, dann würde ich abstürzen in die schlimmsten Tiefen, in die ein Mensch nur abstürzen kann. Und jeder, der sich mehr einbildet, ist unwahrhaftig. Nur der Wille Gottes bewahrt uns. Dem muss ich mich verschreiben. Nur wenn Gott das Beste von mir will, nur wenn ich ihm gehorsam werde, komme ich zum Frieden. Wir hatten es über die ganzen letzten Predigten der letzten Sonntage verfolgt. Wie das alles zusammengehört, bis in die Passionsgeschichte hinein. Und in dieser Nacht ist der fromme Wille der Jünger zu Schanden geworden. Und sie stehen da beschämt, aber nicht als Spott, sondern damit wir es lernen, dass Jesus nichts will von unseren heldischen Sprüchen, die wir immer wieder machen, und von unseren frommen Worten. Und ich bin so froh, dass Jesus auch das Wort in der Bergpredigt gesagt hat. Es werden nicht die zu mir ins Himmelreich kommen, die sagen, Herr, Herr, die es gleich zweimal sagen in ihrer frommen Begeisterung, Herr, 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 sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum ist Glauben eine Gehorsamsfrage und eine Bekehrungssache, dass ich mich mit Haut und Haar, mit meinem Beruf und meinem Leben, mit meinen Wünschen und Begierden Gott verschreibe und sage, du musst mich führen. Nur wenn er mein Herr wird, komme ich zum Frieden. Das ist ein schwerer Schritt. Ihm das Kommando so ganz zu überlassen. Aber das ist zugleich das Leben, das Jesus uns zeigen wollte. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern des, der mich gesandt hat. Das war das Leben Jesu. Noch einen dritten Gedanken, das ist der Durchbruch. Das steht ja hier, in diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal. Ich kann den Willen Gottes nie so leben, wie ihn Jesus gelebt hat. Das soll ganz klar sein. Ich bin immer wieder einer, der scheitert, aber da wollen wir jetzt nicht mehr weiter davon reden. Sondern der Hebräerbrief sagt, im Willen Jesus sind wir geheiligt. Das hat Jesus für uns gelebt. Jetzt sind wir Gott angenehm geworden. Jetzt ist unser sündiges Leben für Gott brauchbar geworden. Der Erste aus dem Menschengeschlecht hat einen alten Plan Gottes verwirklicht. Gottes Plan war nicht, dass Menschen fromme Opfer bringen, ob sie es in die Opferbüchse werfen oder ob sie ein kostbares Lämmchen auf einem Altar schlachten. Das war Gott gar nicht so wichtig, dass man solche Opfer bringt, sondern Gehorsam war ihm wichtig. Und als der Saul für Gott ein frommes Opfer brachte, das hat er sehr genau genommen, Gott zu ehren und zu dienen, und da irgend so ein Widder schlachtete, da kam der Prophet Samuel und hat gesagt, Saul, das ist alles für die Katz. Wenn du nicht gehorsam bist, Und alle frommen Werke taugen nichts, wenn wir Gott nicht gehorsam sind. Aber nun sagt der Hebräerbrief, wir sind ja nicht gehorsam. Wie wunderbar, dass Jesus stellvertretend für uns das schon erreicht hat. Und durch das Opfer Jesu, durch seinen Willen, wo er dem Vater gehorsam wurde, damals in Gethsemane, als er sagte, dein Wille geschehe. Mit dem ganzen Gehorsamsleben Jesu ist unser Leben für Gott geheiligt. Wir dürfen heute Morgen unser fehlerhaftes, sündiges Leben für Gott öffnen und einfach danken. Danken, dass du, Vater, unser Leben annimmst, durchs Opfer Jesu. Und dass wir jetzt unser Leben auch Gott darbringen dürfen. Wir sind kein vollkommenes Opfer wie das Opfer Jesu, aber etwas anderes soll gezeigt werden. Unser ganzes Leben, das wir tagtäglich darbringen können, soll für Gott im Gehorsam dargebracht sein. Anders hat es ja gar keinen Sinn mehr. Was wollen wir für uns noch holen? Und da ist uns gezeigt, dass ein Durchbruch geschieht, eine ganz große Veränderung. Das Kälberblut und das Blut der Widder und der Stiere hat ja gar nichts erbringen können. Aber durch das Gehorsamsopfer Jesu ist unser Herz, unser Gemüt hineingenommen in den Dienst für Gott. Da gibt's jetzt nur eine Folge für uns. Wir sagen, Vater, ich will dir ganz dienen. Dass wir in diesem Willen Jesu geheiligt werden. Ein für allemal. Dass wir uns Jesus verschreiben und sagen, ich will nicht mehr mich selber verwirklichen, ich will dir gehorsam werden, ich will deine Pläne ausführen, gebrauche du mich, solange du mir ein Ziel gibst, einen Plan für mein Leben in dieser Welt, ob sie ein alter Mensch sind oder ein junger Mensch. Und dann macht das Mut, auch durch alle dunklen Wegstrecken ihres Lebens zu gehen. Der Vater will etwas mit mir, ich will nur ihm folgen, nicht wie ich will, Vater, wie du willst. Und dann wird gezeigt, wie dieser Willen Jesu ja nicht etwas Trauriges ist. Wir stehen dann ganz falsch vor der Passionsgeschichte, wenn wir sagen, ach, Jesus ist das arme Opfer. Nein, es ist nicht das arme Opfer, sondern da ist ein Sieg errungen gegen diese finsteren Mächte. Dort hat der Teufel die Schlacht verloren, weil sündige Menschen heimfinden zum Willen des Vaters über das Opfer Jesu. Das soll uns anspornen, uns nun ganz verschreiben, uns ihm zu verschreiben und ihm gehorsam zu werden. Jetzt, wenn Sie fragen, wie ist das mit der heldischen Frömmigkeit? Ach, das ist Quatsch. Wie ist das mit dem Heldenleben? Ein Stück weit ganz interessant. Aber für die letzte Bewährungsprobe für Gott ist das ein albernes Theaterstück. Mich rettet in dieser letzten Bewährungsprobe vor der Macht der Finsternis, vor den vielen Versuchungen, nicht mein Wille, sondern das Opfer Jesu, der mein Leben heiligt. Ich kann das Wunder gar nicht verstehen. Gott will aus mir auch was Großes machen, so wie er das Leben Jesu gebrauchen konnte. Gott will mich benutzen, Gott will sie benutzen. Welch ein Angebot für uns, welch eine fröhliche Nachricht heute. Wir sind tauglich geworden durch das Willensopfer Jesu, damit wir uns ganz im Gehorsam Gott zur Verfügung stellen. Amen. Und dann singen wir vom Lied 413, die Verse 5 und 6, 413, 5 und 6.
Lieber Vater, du weißt, wie dick unser Schädel oft sein kann, wenn du kommst mit deinen Plänen, wenn wir zum Gehorsam genötigt werden vor deinem Wort, dann weichen wir so oft aus. Herr, vergib uns diese Schuld und hilf uns zu einem klaren Glaubensgehorsam, dass wir jetzt in allen konkreten Dingen sagen können, nicht wie ich will, sondern wie du willst, und dass wir Lust gewinnen an deinem heiligen Gotteswillen. Wir möchten dir danken, dass du uns heiligst, obwohl wir doch fehlsame und sündige Menschen sind, dass wir unsere Leiber, unsere ganze Persönlichkeit und unser Leben dir öffnen können. Du willst daraus etwas Großes machen. Du willst dich darin verherrlichen. Nimm unser Leben, damit etwas wird, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Nimm uns zum Dienst, damit nicht andere Mächte uns regieren, sondern allein dein heiliger Wille uns bestimme und uns führe. Wir wollen dich bitten, jetzt auch für diese Passionswoche, dass wir immer mehr verstehen von dem Sieg, den du uns errungen hast, und dass durch dein Opfer der Weg frei ist. Dafür wollen wir dir danken. Wir möchten dich für alle Menschen in unserer Stadt bitten, für so viele, die friedelos sind und dich nicht kennen. Wir möchten dich bitten für alle, die inhaftiert sind, für Menschen, die gescheitert sind an ihrem Willen, für alle Süchtigen, auch in unserer Stadt, für alle schwachen Menschen, für alle, die nicht mehr weiterkommen mit den Gaben ihres Leibes und Lebens. Gib uns doch Geschick, dass wir ihnen das bezeugen können, wie wir durch deinen Willen heil werden, nicht anders. Und hilf uns, dass wir auch mit jungen Menschen dieses eine zart und geduldig besprechen können, dass wir sie nicht hineinstürzen in diese endlosen Kämpfe, wo es keinen Frieden gibt, sondern dass wir ihnen deine frohe Botschaft und den Frieden, der nur in dir ist, deutlich machen können. Wir wollen dich bitten für unsere Welt in ihrem Unfrieden, für alle, die Verantwortung tragen, für die Politiker und Verantwortlichen. Und wir wollen auch eintreten für alle, die in deinem Namen Dienst tun in der Welt, Zeichen deiner Gerechtigkeit und Liebe aufzurichten. Gib du ein neues Erwachen, dass viele Menschen dein Wort verstehen und an dich gläubig werden. Erwecke du deine Kirche und fange bei uns an, dass wir dich noch viel eifriger lieben und dir noch viel treuer nachfolgen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unsere Kassettenbezieher vom Ausland haben uns gebeten, ich möge doch immer wieder auch den Liedanfang sagen. Sie könnten es in Ihren Gesangbüchern oft nicht finden. Das Lied, das wir vorher gesungen haben, das jetzt nur für die Kassettenhörer, ist das Lied gewesen von Johann Hermann, Jesu, deine tiefen Wunden, deine Qual und bitterer Tod. Und wir singen jetzt noch den einen Vers von dem Lied, was mein Gott will, das geschehe allzeit, 280, den Vers 1.
Thank you.
Glaube an Jesus ist ein und alles. Wo Sie irgendwo ein Stück meinen, ohne ihn zu können, ist es vermessener Hochmut und Stolz. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Nur durch Glauben an ihn. Wir haben diese Woche Passionsandachten jeden Abend um 20 Uhr am Gründonnerstag, dann verbunden mit Abendmahl. Achten Sie auf den Notizenzettel, wie das Abendmahl im Einzelnen immer ist. Da können Sie sich orientieren. Am Karfreitag haben wir den zweiten Gottesdienst als Abendmahlsgottesdienst. Also kein Abendmahl im Anschluss an den ersten Gottesdienst, weil das zeitlich nicht geht. Orientieren Sie sich an diesem gelben Zettel, der hinten ausliegt. Gerne komme ich in die Häuser, wo Gehbehinderte und Alte sind, zu einem Hausabendmahl. Bitte sagen Sie mir das, wo es gewünscht wird. Ich will es nicht aufdrängen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn ich Kranke frage, dann meinen Sie, Sie müssen es mir zu lieb tun. Wenn Sie es mir einfach sagen, bin ich froh, auch in einem Krankenhaus oder so dürfen Sie mir es gerne sagen. Unser Opfer heute ist für unsere Patenschaftsarbeit in Südafrika, in dem schwarzen Vorort Soweto. Wir unterstützen ja dort die Anstellung von zwei einheimischen Mitarbeitern von diesem Matt Nkosi, der früher in der Studentenarbeit tätig war. Er hat jetzt dort besonders verschiedene Ehepaarkreise wieder aufgebaut. Wir haben einen neuen Brief von der Frau Nicholson erhalten und es ist interessant, wie die Lage einfach sehr bedrückend und schwer ist. Es sind doch auch einige treue Jesus-Jünger, einer besonders, der nicht mehr jetzt weiter studieren kann, weil er in diese politischen Sachen hineingekommen ist. Und wir wollen einfach daran denken, dass es wichtig ist, dass diese evangelistische Arbeit dort in Soweto von diesem Youth Alive weiter Gemeinde sammelt und Gemeinde baut und Menschen das Evangelium von Jesus verkündet, gerade auch in dieser sehr undurchdringlichen Situation Südafrikas. Wir haben keine billigen Rezepte, aber gerade da muss das Evangelium verkündigt werden und Menschen müssen den Willen Gottes erkennen und eben nicht ihren eigenen. Und darin ruhig werden. Danke für alle Gaben. Nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden.